Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Reiche meinem Lehrer dieses juwelige geschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
So, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind mittlerweile schon bei der Klasse 8. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und Meditation ist also essentiell für eine spirituelle Praxis, also eine tägliche Meditation. Deshalb ist dieser Kurs so wichtig. Und ich muss mal kurz durchgehen, was wir bis jetzt schon alles hatten. Wir hatten die 6 Vorbereitungen für die Meditation und die 7 Bestandteile. Dann die 7 Bedingungen der Umgebung sehe ich mehr als eine Anpassung seines Lebensstils, eine Veränderung des Lebensstils. Wo man wohnt, ist das förderlich für die Meditation? Wie man lebt, wie der Lebensstil ist? Eine einfache Lebensweise mit wenigen Bedürfnissen. Zufrieden sein mit dem, was man hat. Zu viel Aktivitäten vermeiden. Und Moral. Dann haben wir gelernt, wie man richtig sitzt. Die 8 Punkte halten nach Vairochana. Dann hat netterweise Venerable Phil die 5 Probleme und die 8 Korrekturen mit uns besprochen. Dann die 9 Stufen der Meditation. Und heute kommen wir zum Objekt der Meditation.
Yeah!
Und bevor wir zum Objekt kommen, sollten wir wissen, welche 3 verschiedenen Meditationen es gibt. Es gibt 3 unterschiedliche Meditationen. Wir fangen mit der 3. an. Das ist eine analytische Meditation. Und angenommen, ihr habt ein buddhistisches Problem, irgendwas, über das ihr euch nicht sicher seid, in eurem Geist stellt es irgendwie auf ein Podium vor euch. Und dann versucht es zu debattieren mit euch selber. So imaginäres Podium. Und dann überlegt ihr all die Gründe, warum du das Eck akzeptieren kannst und auch all die Gründe, warum du es nicht akzeptieren kannst. Und irgendwann kommst du dann zum Schluss, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt mein Punkt, wo ich draufbleiben kann. Und das wäre dann die erste Meditationsart. Das ist sich auf einen Punkt konzentrieren. Das heißt, also den Geist auf ein Objekt ausrichten. Das heißt Qigong. Die analytische Meditation heißt Qigong. Qigong, die analytische. Und den Geist auf ein Objekt ausrichten heißt Qigong. Das klassische ist, für den Geist auf einen Punkt fokussieren, ist, wenn man sich das Bild eines Buddhas vorstellt in seinem Geist. Das ist also das klassische Bild. Also wenn du praktisch deinen Geist auf einen Punkt fokussierst und den dort auch hältst. Die 2. Meditation, das ist, was wir heute lernen werden, Schritt-für-Schritt-Meditation, Chargon. Also Schritt für Schritt. Du gehst Schritt für Schritt eine bestimmte Abfolge nacheinander durch in deinem Geist. 1, 2, 3, 4. Rückwärts, vorwärts, lass eins aus, dass das wirklich verinnerlicht. Da könnte man zum Beispiel die 6 Vorbereitungen für die Meditation, die 7 Bestandteile nehmen. Geshe Michael sagt, es ist wie, wenn man ein Instrument lernt, die Tonleiter rauf und runter. Dass du einfach sicher wirst und das in deinem Geist einbrennst, also Schritt für Schritt. Die analytische, also die erste, den Geist auf ein Objekt ausrichten, Chokom, zweite Chargom, Schritt für Schritt, und die dritte, die analytische, die Chegom. Gut, wenn wir jetzt heute ein Objekt für die Meditation bekommen, normalerweise bleiben wir 6 Monate bei dem Objekt und ja, bis man das gemeistert hat. Und Geshe Michael hat für uns eines der wirkungsvollsten Meditationsobjekte ausgesucht. Und das ist so eine Schritt-für-Schritt-Abfolge, und zwar einen Lam-Rim-Text. Lam-Rim, haben vielleicht schon manche gehört. Lam ist der Pfad und Rim sind die Stufen. Lam-Rim, die Stufen auf dem Pfad. Und es gibt dafür unterschiedliche Übersetzungen. Es bedeutet ganz einfach Stufen, die du durchlaufen musst, um Nirvana und Buddhaschaft zu erreichen. Eigentlich sind es nicht Stufen, sind es mehr Ziele, die du erreichst, Ziele, an die du gelangst. Und das sind Ziele oder Schritte, die keiner von außen merkt, sind innere mentale Schritte, es ist eine innere Einstellung. Und der Name Lamrim, der stammt also aus den ursprünglichen Lehren von Lord Buddha, und zwar aus dem Sutra Prajnaparamita, die Perfektion der Weisheit. Und dort gibt es ein Zitat, wo der Name Lamrim erwähnt wird. Es gibt viele verschiedene Lamrim-Texte. Der bekannteste ist wohl Lamrim Chenmo von Chisong Kappa. Und jede Stufe im Lamrim ist selbst wieder ein Lamrim. Das sind es Stufen und dann wieder Unterstufen. Und wir werden heute den kürzesten Lamrim-Text durchnehmen. Und ja, sehr wirkungsvoll. Im Tibetischen ist er nur 3,5 Seiten und der heißt der Quell all meines Glücks. Vielen Dank, Brigitte, du hast es so wunderbar übersetzt. Und das ganze Team.
Das Triumvirat.
Der Quell all meines Glücks von Chisongkhapa. Tsongkhapa ist eigentlich nur die Bezeichnung aus der Gegend, von der er kam. Und Che bedeutet Lord. Also aus Respekt und Verehrung setzt man was vor den Namen, dass man einfach nur ganz banal den Namen nennen würde. Also Chisongkhapa. Und wo hat er das unterrichtet? Im Kloster Ratreng, das ist nördlich von Lhasa, im Jahre 1402. Also unser Lamrim-Text, der Quell all meines Glücks, das sind 14 Verse. Und genau, von Chisongkhapa, 1402. Die Themen aller 5 großen Texte im Buddhismus finden sich in jedem Lamrim-Text. Und ich möchte noch mal kurz durch die 5 großen Texte gehen. Das ist erstens Prajnaparamita, die Perfektion der Weisheit. Zweitens Madhyamika, der mittlere Weg. Drittens Vinaya, die ethische Disziplin durch Gelübde. Viertens Abhidharma, das höhere Wissen. Und fünftens Pramana, die buddhistische Logik und Wahrnehmung. Also wir haben die 5 großen Texte Prajnaparamita, Madhyamika, Vinaya, Abhidharma, Pramana. Erstens, zweitens und fünftens sind Mahayana. Drittens und viertens ist Hinayana. Das umfasst die Theravada-Lehren, die hauptsächlich in Thailand sind. Und diese Texte repräsentieren das gesamte buddhistische Wissen. All diese Texte kommen aus den Sutren und beziehen sich auf die Sutren. Und das sind alles die offenen Lehren. Dazu gibt es auch noch die geheimen Lehren. Im Kloster studiert man normalerweise über 18 Jahre lang diese Texte. Aber man kann eines dieser fünf Bücher studieren, aber keines dieser Bücher würde also den Pfad in der Gesamtheit darstellen, wie wir das jetzt im Lamrim präsentiert bekommen, wie das im Lamrim umfasst ist. Wenn wir wirklich intelligent wären, dann wäre der Lamrim-Text alles, was wir brauchen. Also wenn wir uns da Schritt für Schritt, da ist alles komplett abgedeckt. Das ist so ein Handbuch zur Erleuchtung. Also, der Lamrim-Text, der Quell all meines Glücks. Ich möchte es kurz ein bisschen unterteilen, wie strukturiert ist Lamrim-Texte und der Lamrim-Text im Speziellen. Die ersten beiden Teile eines Lamrim-Texts sind immer gleich. Das Wichtigste, die Grundlage, die Voraussetzung, einen Lehrer finden. Wenn du einen Lehrer gefunden hast, sich dem Lehrer anvertrauen. Das zweite ist der Rest. Also man sagt immer, erst die Lehre und dann, was dann alles kommt, die ganze, wie du dann praktizierst. Weil wenn du dann Lehre gefunden hast, dann kann es losgehen. Also der Lehrer ist die Grundlage, die Voraussetzung für alles. Deshalb wird in diesem Kurs nochmal die 10 Eigenschaften eines guten Lehrers wiederholt. Das hatten wir schon im vorhergehenden Kurs. Und es ist auch nicht Teil der Hausaufgabe. Ich wiederhole es aber nochmal. Das sind also die 10 klassischen Eigenschaften für einen Lehrer, den du voll und ganz vertrauen kannst. Und ein Lehrer wird mit dem, was er sagt, was er tut und was er von dir verlangt, deinen Geist beeinflussen. Dein Geist wird sich verändern, dein Geist ist veränderbar. Deshalb ist es so wichtig, dass das der richtige Lehrer ist. Der richtige Lehrer für dich und überhaupt ein guter Lehrer. Deswegen gibt es diese 10 Eigenschaften von Maitreya. Die ersten 3 sind die 3 Übungen. Moral, Konzentration und Weisheit. Also das erste praktiziert die 10 Tugenden. Nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen, nicht verleumden, keine harten Worte, keine nutzlose Rede, kein Habgier, keine Schadenfreude, keine falsche Weltsicht. Das sind die 10 Tugenden. Das zweite Konzentration, ob es gemeistert hat. Und das dritte Weisheit. Also die 3 Übungen, die 1, 2, 3. Das vierte ist, er sollte mehr wissen als der Schüler. Fünftens, er sollte bereit sein, große Anstrengungen auf sich zu nehmen, um seine Schüler zu unterrichten. Sechstens, er sollte die Schriften perfekt verstehen, also ein sehr gutes, ausgezeichnetes Verständnis der Schriften besitzen. Siebtens, er sollte Leerheit optimalerweise direkt erfahren haben. Achtens, er sollte ein weiser Lehrer sein und auch ein guter Lehrer, dass er gut unterrichten kann. Neuntens, er sollte seine Schüler lieben. Also diese große Liebe, diese Sorge um seine Schüler. Und zehntens, unermüdlich. Also er wird nicht müde, dasselbe immer wieder zu unterrichten. Genau, das sind die 10 klassischen Eigenschaften eines guten Lehrers. Und wenn man jemanden findet, der diese 10 Qualitäten besitzt, dann heißt es im Text, im Zeitalter der Degeneration, des Verfalls, gibt uns Jitsun Kapa 5 Qualitäten, so 5 Mindestanforderungen, die ein Lehrer haben sollte. Und das ist jetzt neu, das wird auch in der Hausaufgabe dann drankommen. Also die 5 Eigenschaften, diese Mindestanforderungen an einem guten Lehrer. 1, 2, 3 sind wieder die 3 Übungen. Moral, Konzentration und Weisheit. Und die Person sollte durch die Praxis freundlicher und sanfter geworden sein, sollte sich also schon irgendwie positiv verändert haben. Das 4. ist, hat die Leerheit intellektuell oder direkt erfahren. Und das 5. liebt seine Schüler, sorgt sich um seine Schüler. Also 1, 2, 3, wieder die 3 Übungen. 4. hat die Leerheit intellektuell oder direkt erfahren. Und 5. diese Liebe, diese Sorge, dieses Anliegen, dass es den Schülern gut geht, dass er dieses Wissen vermittelt, dass sie weiterkommen, dass die aus Samsara hier rauskommen. Und es gibt noch eine weitere Gruppe von 5 Mindestanforderungen, also die erste Gruppe, die zweite, was er also wenigstens haben sollte. Wenn wir eine Unterteilung machen zwischen weltlichen Aktivitäten und Dharma-Aktivitäten, dann sollte er sich hauptsächlich mit Dharma-Aktivitäten auseinandersetzen, dem Dharma widmen. Das ist auch ein bisschen gefährlich, weil man sieht das von außen nicht. Jemand kann den ganzen Tag irgendwie geschäftig im Büro sitzen, aber kann sehr viel Dharma-Aktivität machen, indem er hilft, indem er unterstützt. Also das sind auch innerliche Sachen, die man von außen vielleicht gar nicht urteilen kann oder soll. Das 2. wäre, wenn wir unterscheiden zwischen beschäftige sich hauptsächlich mit diesem Leben oder mit dem nächsten Leben, sollte er sich hauptsächlich auf das zukünftige Leben fokussieren oder hinarbeiten. Wiederum hier die innere Einstellung. Und das heißt aber auch nicht, dass er dieses Leben ignoriert, sondern es bedeutet nur, dass sein Geist sich hauptsächlich auf das nächste Leben fokussiert. Das 3. wäre, wenn wir unterscheiden zwischen sich selbst kümmern und um andere kümmern, dann würde er sich natürlich erst um andere kümmern. Das heißt aber auch nicht, dass er also sich selber ignoriert, sondern er sorgt sich hauptsächlich um andere. Das 4. ist, er oder sie ist achtsam in seinen Taten, Worten und Gedanken. Also achtet genau drauf, was er tut, sagt und denkt. Und das 5. ist, er oder sie lehrt dem Schüler keinen falschen Pfad. Ich wiederhole das nochmal kurz. Bei einer Unterscheidung zwischen weltlichen Aktivitäten und Dharma-Aktivitäten ist der Fokus auf Dharma-Aktivitäten. Das 2. Unterscheidung zwischen diesem Leben und dem nächsten Leben ist der Fokus auf dem nächsten Leben. 3. bei einer Unterscheidung um sich selbst kümmern und andere kümmert er sich um die anderen zuerst. Und das 4. achtsam Taten, Worte und Gedanken. Und das 5. lehrt dem Schüler keinen falschen Pfad. Und also einer dieser beiden Gruppen ist also eine Mindestanforderung eines guten Lehrers, sollte gute Lehrer haben. Den Lamdim-Text, der Quellall meines Glücks, ist in 4 Hauptteile unterteilt. Die werden wir kurz durchgehen durch die 4 Hauptteile. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Das 1. ist in jedem Lamdim-Text gleich. Die Grundlage, die Voraussetzung, einen Lehrer zu finden und sich einem Lehrer anvertrauen. Und das 2. ist dann, wie man praktiziert, wenn man Lehrer gefunden hat. Und wie man praktiziert, wenn man dann seinen Geist reinigt. Also diese 2 Teile sind in jedem Lamrim-Text gleich. Jetzt kommt speziell für diesen Lamrim-Text die Nummer 3, die Bitte um Hilfe bei der Praxis. Und Nummer 4, ein Bittgebet, Lamas zu treffen um Ziele zu erreichen. Das sind jetzt die vier Hauptteile dieses Lamrim-Texts. Das sind jetzt nicht die Schritte, die wir durchgehen, sondern das sind die vier Hauptteile, in die er unterteilt ist. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja? Also das erste, die Grundlage, die Wurzel, die Voraussetzung, einen Lehrer finden und sich einem Lehrer anvertrauen. Das zweite, wie man praktiziert, wenn man einen Lehrer gefunden hat. Und wie man seinen Geist reinigt. Diese zwei Teile sind gleich in jedem anderen Text. Dann das dritte, die Bitte um Hilfe bei der Praxis. Und das vierte, ein Bittgebet, Lamas zu treffen und Ziele zu erreichen. Wir werden jetzt Schritt für Schritt durch den Lamrim-Text gehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass ihr diese Struktur des Textes mitnimmt für heute, dass ihr das begreift. Und ich mache das auch langsam, wiederhole es auch gerne nochmal. Jetzt kommen wir also dieses Schritt für Schritt, dass man dann auch in der Schritt für Schritt Meditation so durchgehen kann. Das Römisch erstens ist wieder die Grundlage. Ein Lehrer finden und sich anvertrauen. Und es ist unterteilt in Groß A, erstmal Glauben an einen Lehrer zu haben, Glauben zu entwickeln. Es wird sich entwickeln über die Zeit. Und das ist wieder unterteilt in zwei Bereiche, nämlich wie du über deinen Lama denkst, weil ja die lacht von diesen Listen, wie man über den Lama denkt und wie man sich gegenüber dem Lama verhält. Also Groß A war Glaube an den Lama entwickeln und ist unterteilt in wie du dich verhältst und wie du denkst und wie du dich verhältst. Also wie du ihm in deinen Gedanken dienen kannst und wie du ihm in deinen Taten dienen kannst. Gedanken wäre, dass du Vertrauen in ihn hast, dass du dir bewusst machst, dass er speziell für dich da ist oder gesendet wurde. Und in Taten, könntest du in den Taten dienen? Zum Beispiel mit materiellen Dingen. Du könntest ihm bei Projekten helfen, Übersetzungen zum Beispiel. Oder genau. Und das Wichtigste in den Taten, dass du das praktizierst und umsetzt, was du gelehrt bekommst, was der Lehrer dir unterrichtet. Das also, wenn du deine eigene Praxis anwendest. Das war A, der Glaube in den Lama. Und dann Groß B, Verehrung für den Lama entwickeln. Indem man sich seiner Güte bewusst wird, wenn du dir vorstellst, was dein Lehrer alles für dich tut, nur allein die Stunden um Stunden an Vorbereitungen für eine Klasse, diese Anstrengung, diese Leichtigkeit, die keiner zeigt, diesen Zeitaufwand. Soweit kommen wir in dieser Klasse, in der Schritt-für-Schritt-Abfolge. Also du musst erstens die Grundlage.
Kein Lama.
Genau. Dann Groß A, den Glauben an den Lama entwickeln. Ist unterteilt in zwei, wie du über den Lama denkst und wie du dich verhältst ihm gegenüber. Und dann haben wir B, Verehrung für den Lama entwickeln. Wir machen nachher nochmal Fragen. Das wird dann in den nächsten beiden Stunden weitergehen. diese Struktur, aber ich, gerade der Anfang ist wichtig, dass man diese Struktur versteht, wie das dann auch weitergeht. Und ich würde jetzt gern den ersten Vers von der Quellall meines Glücks, Brigitte, wenn du den bitte vorlesen würdest.
Ich schon mal nicht in diesem Kasten. Der Quellall meines Glücks. Der Quellall meines Glücks ist mein gütiger Lama, mein Lord. Als erstes segne mich, damit ich erkenne, dass mich ihm anzuvertrauen in angemessener Weise die Grundlage des Pfades ist, und gewähre mir dann, ihm zu dienen und zu folgen mit all meiner Kraft und Ehrerbietung.
Also nochmal an der Stelle vielen Dank an das Übersetzungsteam. Die Lektüre für diese Klasse ist relativ umfangreich, aber auch sehr, sehr schön, und ihr habt es so toll übersetzt. Vielen Dank. In dem Text, jetzt auch in vielen Texten, liest man, segne mich, was bedeutet es eigentlich? Und es bedeutet eigentlich, möge sich meine Einstellung zur Dharma, zum Dharma verändern. Möge sich meine Fähigkeit zu lernen verändern. Dass ich diese Sensibilität fürs Dharma habe, das zu spüren. Dass man zum Beispiel nach dem Unterricht, so wie heute Abend, dass man heimgeht und dann auch wirklich irgendwas verändert. Ich persönlich, das steht nicht im Text, ich sehe so, dass es eindringt, das Dharma, dass es wirklich dich durchdringt und aber auch was verändert. Dass du dann was machen kannst, dass du das in die Praxis umsetzt, weil sonst hörst du es, aber es geht nicht rein. Das ist dieses segne mich, das bedeutet es. Gut, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, auch sich wieder zu erfreuen, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen, an einem ganz normalen Donnerstagabend. Danke an Holger, dass wir hier sein dürfen, dass wir diesen wunderbaren Text studieren dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Rejoice, dieses Erfreuen, kann man nicht oft genug machen. Und wie gesagt, einer der wirkungsvollsten Texte, und auch noch präsentiert in unserer Sprache. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Auf Englisch heißt der Text The Source of All My Good. Und mein erster Yoga-Lehrer, und der mich auf den Pfad gebracht hat, Michael Johnson, der hat die Verse als Lied gesungen. Und ich habe das, beziehungsweise Brigitte hat das netterweise auf die Stifterstehenseite gestellt. Und weil wir konnten es hier nicht abspielen. Wer möchte, kann sich das anhören. Und es ist auch der Text, die 14 Verse auf Englisch, sonst sind die noch da. Gut. Die Hausaufgabe ist wieder auch was mit Auswendiglernen von den ersten drei Versen. Genau. Das war's eigentlich schon für heute. Wir würden mit dem Gebet abschließen. Und dann bleibt noch bitte dran, Brigitte braucht ungefähr noch 10 Minuten für organisatorische Sachen.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe alles dir dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, Mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit erfüllen.